Ja, ich darf euch auch wieder alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf heute Abend. Ich habe zwar morgen einen Predigtdienst, aber der Vorteil, wenn man Samstagabend Gottesdienst feiert, ist, dass dann der Samstag hier trotzdem frei ist. Und morgen werde ich dieselbe Predigt noch einmal in Bruchköbel halten. Auf diese Predigt, ich lese auch gleich den Text vor aus der Offenbarung 22, Vers 17, bin ich gestoßen worden in Schwalbach. Dort predige ich auch ab und zu bei den Baptisten. Und dort haben wir ein Lied gesungen, ein Anbetungslied. Es ist leider nicht in unserem Liederbuch drin, sonst hätten wir es heute auch singen können. Dieses Lied ist ein Anbetungslied, das genau diesen Bibeltext aufnimmt. Und der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der das Lied kennt. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann kam der Gemeindeleiter im Anschluss an den Gottesdienst zu mir. Ich mag den sehr gerne, der ist so ganz offen raus. Der sagt, also heute haben wir ein Lied gesungen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Könntest du da nicht mal eine Predigt drüber halten? Und dann habe ich gesagt, gerne. Und so bin ich dem Wunsch nachgekommen. Und ich hoffe, dass es im Anschluss an die Predigt auch heute Abend hier Klarheit oder mehr Klarheit darüber gibt, was mit diesem Geist, mit dem Braut, mit dem Ruf komm und wem und dem Durst, der hier genannt ist, was es damit auf sich hat. Die Offenbarung, das ist ja immerhin eines der letzten Verse überhaupt in der Bibel, die gehört gewiss nicht zu den leicht eingängigen Büchern der Bibel. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal die Offenbarung durchgelesen habe, habe ich überhaupt, also so gut wie überhaupt nichts verstanden. Obwohl mein Bekehrungsvers in der Offenbarung steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Sendschreiben, das war mir schon klar. Aber was danach kommt, das war mir auf Deutsch gesagt ein Buch mit 7 Siegeln. Später merkte ich dann, dass in der Offenbarung von etwas die Rede ist, was unsere Vorstellungskraft absolut übersteigt. Ja, wer sich mit Naturwissenschaft auskennt und beschäftigt, und das ist tatsächlich so, ich interessiere mich halt dafür, das haben mir meine Eltern irgendwie mitgegeben, wir haben einen Experimentierkasten zu Hause gehabt, schon als 5-Jährige haben wir da Substanzen zusammen geschüttet und das hat sich irgendwie gehalten. Ich interessiere mich wirklich für alle möglichen Dinge, ob das Musik ist oder Naturwissenschaften. Und in der Naturwissenschaft haben wir ja schon Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Allein die nächste Sonne von hier, also wir haben hier die Sonne, die ist 150 Millionen Kilometer von hier weg, das können wir uns auch schon nicht mehr vorstellen. Aber die nächste Sonne, Proxima, der nächste Stern von hier, der ist 2,4 Lichtjahre von hier weg. Und das Licht fliegt mit einer Geschwindigkeit, das können wir uns auch nicht vorstellen, knapp 300.000 Kilometer in einer Sekunde. So schnell fliegt das Licht. Und stellt euch vor, ihr fliegt mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, dann müsst ihr fast zweieinhalb Jahre fliegen, um zum nächsten Stern zu gelangen. Und unsere Milchstraße ist eine Galaxie mit Milliarden von Sternen. Und es gibt nicht nur unsere Galaxie, es gibt ungefähr 100 Milliarden Galaxien. Ja, also selbst unsere Welt, die Gott geschaffen hat, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Wie viel weniger können wir uns die Dinge vorstellen, die darüber hinausgehen? Und deshalb ist hier viel in Bildern die Rede, denn Johannes ist auf der Insel Patmos, sieht ja oder ihm wird ja ein Blick gewährt, sozusagen hinter die Kulissen der Weltgeschichte. Apokalypse, also Offenbarung heißt Apokalypse, das heißt Aufdeckung, das ist wie wenn ein Vorhang weggezogen wird. Das heißt, die Weltgeschichte läuft ab wie auf einer Bühne, das können wir noch sehen. Wir sind Zuschauer und Mitspieler gleichzeitig. Aber was hinter den Kulissen ist, das sehen wir nicht. Und dem Johannes, das ist irgendwie so, als werden die Trennwände einmal weggeschoben, die hinter den Kulissen der Weltgeschichte sind. Und dann sieht er so gewaltige Dinge. Vielleicht kann man sie gar nicht anders ausdrücken als in so einer Bildersprache. Das ist so unfassbar. Und was sehen wir da? Was sehen wir, wenn die Kulissen der Weltgeschichte weggezogen sind? Dann sehen wir zum ersten Mal oder zunächst mal, dass die Erde und die Welt, in der wir leben, gar kein neutraler Ort ist. Wir denken ja, wir leben da in der Welt und dann hat jeder so seine Lebensgeschichte. Aber die Erde ist kein neutraler Ort, sondern wie eine Frontlinie läuft hier mitten durch die Welt. Da sind auf der einen Seite finstere Mächte am Werk und auf der anderen Seite ist die Welt Gottes, die Welt des Lichtes, des Friedens, der Liebe, der Vergebung. Und der Mensch steht irgendwie genau mittendrin. Oder die ganze Menschheit. Und die Frage ist, auf welcher Seite? Es gibt zunächst die Seite der Finsternis. Und in der Offenbarung wird, auch wenn wir vielleicht nicht alle Bilder so bis ins Einzelne hinein verstehen und deuten können, wird doch ganz klar gesagt, was die Kennzeichen des Reichs der Finsternis sind. Da wird in der Offenbarung zunächst von der Lüge die Rede. Es ist ein Reich der Lüge, in der uns irgendwas vorgemacht wird, was überhaupt nicht stimmt. Ich höre immer wieder Zeugnisse von ehemals Drogenabhängigen, die zum Glauben gekommen sind, die sagten, ich bin in diese Drogenwelt hineingekommen, weil ich dachte, das ist was Schönes, das ist bewusstseinserweiternd. Und sie sind dieser Lüge auf den Leim gegangen und erst als es zu spät war, merkten sie, dass sie in der Falle waren. Dann ist in der Offenbarung die Rede von sexuellen Ausschweifungen. Das war in der Antike wie heute wie damals gang und gäbe. Dann ist die Rede von Magie, von magischen Praktiken, dass man versucht, mit der unsichtbaren Welt irgendwie in Kontakt zu kommen und sie sich dienstbar zu machen. Heute nennt man es Esoterik. Dann spielt eine große Rolle in der Offenbarung, wenn politische Macht vergöttlicht wird. Politische Macht ist an sich gut, ist von Gott geordnet, der Staat. Aber wenn politische Macht vergöttlicht wird, dann ist der Teufel am Werk. Und als Johannes auf Patmos war, man nimmt ja an, dass damals der Kaiser Domitian an der Macht war. Und das war der erste römische Kaiser, der sich offiziell anreden ließ mit dem Titel Gott und Herr. Dominus et Deus, so musste man ihn anreden. Heute haben wir das auch noch. Zum Beispiel, es wurde vorhin gebetet für verfolgte Christen, ich bete regelmäßig für die Christen in Nordkorea. Dort wird ja schon seit Generationen ein ganzes Herrschergeschlecht quasi als Gott angebetet. Der Diktator Nordkoreas wird in riesigen Bronzestatuen dargestellt, als das Licht der aufgehenden Sonne verehrt. Also Vergöttlichung politischer Macht oder Machtmissbrauch, kann man auch sagen. Dann ist die Rede von Geldgier und Luxussucht. Spielt eine ganz große Rolle in der Offenbarung. Und das soll nicht aktuell sein. Ich meine, sehr aktuell. Und dann wird auch gesagt, wer der Chef ist, dieses Reichs der Finsternis, das ist der Drache. Satan, das Machtzentrum ist Babylon und sein Repräsentant auf Erden, das steht uns noch aus, obwohl wir jetzt schon Vorläufe haben und Systeme, die schon in diese Richtung gehen, sein Repräsentant auf Erden wird der Antichrist sein. Das werden wir noch erleben oder wir werden es auch nicht mehr erleben, wenn wir zur Gemeinde Jesu gehören. Ich meine nicht mehr, andere meinen doch, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also ein Reich der Finsternis und das ist real. Und dann gibt es Gott sei Dank ein noch viel realeres Reich des Lichtes. Das ist die Seite Gottes. Jetzt kann man fragen, was sind die Kennzeichen derer, die zum Reich des Lichts gehören? Natürlich könnte man jetzt anführen, Freude, Frieden, Vergebung, Liebe. Aber wisst ihr, was die Offenbarung als ein erstes und wahrscheinlich auch bedeutendstes Merkmal derer, die zur Gemeinde Jesu gehören, ansieht? Das ist die Verfolgung. Das spielt eine ganz große Rolle. Und dass wir hier in Freiheit leben, keine Verfolgung haben, das ist ein großes Vorrecht. Und ich meine, es sollte uns eine Verpflichtung sein, zumindest im Gebet für die einzustehen, die in Verfolgungssituationen sind. Denn leidet ein Glied in der Gemeinde, leiden sie alle mit. Und wir können sie im Gebet zumindest mittragen. Aber dann ist auch die Freude. Und hier taucht auch das Bild mit der Hochzeitsfeier auf. Die Hochzeitsfreude, die da auf uns wartet, die spielt in der Offenbarung eine ganz große Rolle. Denn die Offenbarung hat kein offenes Ende. Wir können ja denken, das ist Reich der Finsternis und dann ist das Reich des Lichts, wie im Science-Fiction-Film. Und dann kämpfen die miteinander und zum Schluss sehen wir, wer gewinnt. Nein, es ist klar, das Lamm, Jesus, ist der Sieger. Er ist würdig zu öffnen, dieses Buch mit den sieben Siegeln, das die Weltgeschichte ist, dieses Buch mit den sieben Siegeln. Und Jesus ist der Herr über den Lauf der Geschichte. Er hat die Macht, dieses Siegel zu öffnen. Und so läuft die ganze Offenbarung auf die Vernichtung Satans hin. Lest die letzten Kapitel. Das Reich der Finsternis wird völlig zerstört. Dem großen Weltgericht, wo alles ans Licht kommt, und der neuen Schöpfung Gottes, das himmlische Jerusalem, das ist das letzte Kapitel. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir wissen, wohin die Welt läuft. Die Zukunft gehört immer Jesus. Es gibt ja einige, die sagen, das Christentum gehört der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört Jesus. Oder wie es der Bundespräsident Heinemann einmal gesagt hat, die Herren der Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und so können wir auch nie altmodisch sein. Gibt's gar nicht. Man kann vielleicht altmodische Lieder singen, das kann man schon. Aber wir sind immer auf der Seite, wenn wir auf der Seite Jesus sind, sind wir immer auf der Seite der Zukunft. Und jetzt hören wir diesen Text, ich lese ihn im Zusammenhang 16 und 17, Kapitel 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann heißt es noch in Vers 20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Mit diesen Worten schließt die Bibel. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das sind die letzten Worte der Bibel. Hier nimmt Jesus persönlich das Wort. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Also es spricht Jesus persönlich. Übrigens ist es auch kurios. Es steht Offenbarung des Johannes. Und das Erste, was steht im Text, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus selbst offenbart sich hier und den Gang der Geschichte. Und Jesus spricht mit der Autorität eines Königs. Sag immer so, ich bin froh, dass wir in der Demokratie leben, wir dürfen wählen. Und das ist sicherlich, hat sich auch bewährt, dass man auch Regierende wieder abwählen kann. Aber im Reich Gottes haben wir eine Königsherrschaft. Und diese Königsherrschaft ist wunderbar, weil der König perfekt ist. Jesus spricht mit der Autorität eines Königs. Ich, Jesus, bin die Wurzel und das Geschlecht Davids und der helle Morgenstern. Da nimmt er Texte aus dem Alten Testament auf, die auf den Messias deuten. Ich bin der Messias, der rechtmäßige König Israels. Und dann kommt im Vers 17, das ist der Predigttext, die Antwort. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, da ist der Geist und die, vom Geist und der Braut die Rede. Und wenn ich schon einen Segen hatte beim Vorbereiten der Predigt, dann war es hier ganz besonders, einmal da der Spur nachzugehen, wo kommt denn das in der Bibel noch vor? Dieses Bild mit der Braut. Und dann müssen wir zurückgehen ins Alte Testament. Bereits in dem Propheten Jesaja, ich nehme nur ausgewählte Verse, ich kann gar nicht alles lesen, Kapitel 62, Vers 5, da heißt es, denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich auch dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Hier ist zunächst mal die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel gemeint. Und wir haben hier, wie ein Bräutigam sich freut über seine Braut, so freut sich Gott über sein Volk. Dann haben wir eine ganz erschütternde Stelle im Propheten Hosea. Das Volk wird untreu. Und jetzt stellt euch vor, Gott ist eifersüchtig. Wie ein betrogener Ehemann. Und er eifert um die Liebe seines Volkes. Manche stellen sich Gott vor wie irgend so ein Objekt im Himmel. Aber Gott ist ein Gott, der liebt und der leidenschaftlich ist. Und er wirbt auch um unsere Liebe. Und ihm ist es nicht egal, was wir machen. Und das Volk läuft von Gott weg. Die haben alle möglichen Götterbilder aufgestellt. Und jetzt stellt euch vor, der Prophet Hosea bekommt von Gott den Auftrag, eine prophetische Zeichenhandlung auszuführen. Der soll eine Prostituierte zur Frau nehmen und mit der Kinder zeugen. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, hört euch mal an, wie die Kinder heißen. Das eine Kind heißt Lo-Ruhama, kein Erbarmen. Und die andere Tochter heißt Lo-Ami, nicht mein Volk. Ja, das sind Namen, ich weiß nicht, wer seinen Kindern solche Namen geben will. Aber hier sehen wir in der Zeichenhandlung, der Prophet Hosea, in einer Zeichenhandlung stellt er dem Volk drastisch vor Augen, so wie hier meine Ehe und meine Kinder sind, so seid ihr in den Augen Gottes, wie eine Ehefrau, die fremd geht. Und das wird im Neuen Testament aufgenommen. Beim Apostel Paulus spielt das auch eine große Rolle. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es wird ja zurzeit auch viel diskutiert über die Ehe und dieses neue Papier, das da in der Landeskirche rausgekommen ist, über das Leitbild Ehe. Was ich leider bis jetzt noch nicht gelesen habe und man aber auch bedenken sollte, ist, die Ehe ist keine Erfindung des Menschen. Und die Ehe und die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde ist auch nicht ein Abbild der Ehe, sondern genau umgekehrt. Die Ehe, die Gott gestiftet hat zwischen Mann und Frau, diesen lebenslangen Treuebund, ist umgekehrt ein Abbild der Liebe Gottes zu seinem Volk. Das steht in Epheser 5, Vers 31. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden eins sein. Ein Fleisch, heißt es hier. Und jetzt hört mal, was Paulus sagt. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, ein Ehepaar, die treu miteinander leben, sehr Ehepaare hier, die bilden die Liebe Gottes zu seiner Gemeinde und die Treue Gottes zu seiner Gemeinde ab. Und das ist der Grund, warum die Ehe heilig ist. Nicht, weil das Traditionen sind oder weil das christliche Traditionen sind, sondern weil sie die Treue Gottes zu seinem Volk repräsentieren und abbilden sollen. Und dann noch, ich kann euch nicht alles lesen, 2. Korinther 11, Vers 2, das sind auch Dinge, die kann man sich einmal zu Gemüte führen. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, schreibt Paulus, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, die Gemeinde, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Paulus ist hier offenbar in der Rolle des Brautführers, der die Gemeinde als eine reine Jungfrau Christus zuführt. Und jetzt sind wir in der Offenbarung, der Geist und die Braut. Und ich hoffe, dass es jetzt auch klar ist, wer mit der Braut gemeint ist. Es ist die Gemeinde Jesu. In Offenbarung 19, Vers 6, da steht: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinwand. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ein Lied von Zinzendorf. Das heißt, wann holt der Bräutigam seine Braut ins Vaterhaus? Das war damals üblich, dass der Bräutigam die Braut abholte und führte sie in sein Vaterhaus. Ja, das ist die Entrückung der Gemeinde. Wenn die Gemeinde entrückt wird, wird Jesus uns in sein Haus holen, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich will euch zu mir holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Eine wunderbare Aussicht. Und diese Braut wird hier zusammen mit dem Geist genannt. In einem Atemzug, der Geist und die Braut. Denn wer schließt uns zur Brautgemeinde zusammen? Das sind nicht wir. Wir sind kein frommer Club zur Pflege der christlichen Frömmigkeit, sondern wir sind Menschen, die vom Geist Gottes zur Gemeinde zusammengeschlossen sind. Ich las kürzlich einen wenig aufbauenden Artikel, da heißt es, die Christenheit splittert sich immer mehr auseinander. Es gibt immer mehr neue Kirchen und neue Gruppen und wieder neue Gruppen. Ich habe schon kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, einen wichtigen Unterschied festgestellt. Es gibt einmal die Einteilung der Christen nach Denominationen. Und ich glaube nicht mehr, dass wir sie zur Erdenzeit noch irgendwie zusammenkriegen zu einer Einheitskirche. Ich glaube da nicht mehr dran. Aber eines weiß ich, die Gemeinde ist eins im Herrn. Und das merkt man immer dann, wenn man Christen kennenlernt. Ich habe schon so ziemlich aus allen Konfessionen Christen kennengelernt. Und man merkt das sofort. Da ist ein Geist. Da mögen vielleicht einige unterschiedliche Auffassungen sein, was dies oder jenes betrifft, aber man merkt, man hat denselben Geist. Und der schließt uns zusammen. Und nun ruft die Braut, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Das ist ein ganz wichtiges Wort im Johannesevangelium in der Offenbarung. Der zu Rechten des Vaters erhöhte Jesus verspricht, wiederzukommen, um die Herrschaft an sich zu nehmen. Und das steht noch aus. Das ist ein Hauptmerkmal der Gemeinde Jesu, das geduldige Warten auf die Wiederkunft Jesu. In den urchristlichen Gemeinden ging es sehr lebendig zu, da wurde auch mal was reingerufen. Und eines dieser Rufe, die man immer wieder hat hören können, war der Ruf Maranatha. Unser Herr, komm, oder unser Herr kommt. Schade, wenn das verloren geht. Wenn Gemeinden sich nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigen, weil sie sagen, das ist eh so schwierig und die Offenbarung, das verstehen wir alle nicht. Wenn man alle Stellen rausnimmt aus der Bibel, die mit der Wiederkunft Jesu und der Vollendung des Reiches Gottes zusammenhängen, da hätten wir nicht mehr viele Seiten in der Bibel. Aber Gemeinde unter Druck versteht das. Und wo Gemeinde verfolgt ist, immer werden auch diese Texte gelesen und ernst genommen. Jetzt hören das einige. Wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme zu mir und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jetzt wird sozusagen der Blick nach außen gelenkt. Es kommen Menschen dazu. Der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Das war die Frage, die der Gemeindeleiter hatte. Zu wem sagen die das denn eigentlich? Ja, ich würde sagen, zuerst zu Jesus. Komm, aber jetzt bekommt dieses Wort komm sozusagen so eine zweite Dimension. Und dieses Wort komm richtet sich an Menschen, die noch außen stehen. Im Kolosserbrief heißt es, die noch draußen sind. Und ich fand es so schön, dass es hier heißt, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Ja, ich weiß nicht, ob manche etwas müde geworden sind, zu evangelisieren, zu missionieren, wenn man so die Erfahrung macht, dass es alles so schwierig geworden ist und der Boden hart geworden ist. Aber es sind nicht wir, die Menschen überreden müssen, zum Glauben zu kommen. Ich kann euch sagen, je älter ich werde und je länger ich Christ bin, desto weniger lasse ich mich in Diskussionen verwickeln. Die führen meistens zu gar nichts. Es ist der Geist, der ruft, komm. Jesus sagt einmal, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Und der Geist geht vom Vater aus und zieht Menschen zu Jesus. Ich glaube, das ist auch eine Stelle, die uns ein bisschen entlasten kann. Auf unseren Schultern ruht nicht das Reich Gottes, Gott sei Dank. Unser Dienst ist es zu rufen, aber ob dann Menschen kommen, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und jetzt heißt es, wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Man kann es übersetzen mit geschenkt. Der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Dieses Wasser des Lebens ist im Johannesevangelium und in der Offenbarung immer ein Bild für den Heiligen Geist. Das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. Nehmt ihn geschenkt. Und ich will zum Schluss mal einen Gedanken loswerden, der mir schon lange auf der Seele brennt. Warum kommen so wenige, wenn das so schön ist bei Jesus? Das ist doch wunderbar, wir haben es ja vorhin auch gehört. Also, ich wollte mit niemandem tauschen, der Jesus nicht kennt. Und wenn er noch 10-mal mehr Geld hätte und 5 Frauen und 3 Autos. Ich wollte mit niemandem tauschen, der Jesus nicht kennt. Warum kommen dann so wenige? Ich glaube wirklich mit der Zeit, dass es viele abhält, dass es so einfach ist. Lest mal die Texte anderer Religionen, wie schwer das ist, das Heil, wenn überhaupt, zu gewinnen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, den Koran durchzulesen. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche keine Angst zu haben, dass das in Konkurrenz mit der Bibel kommt. Das ist ein Buch voller Gesetze. Du musst. In Sure 5 steht, fürchtet Allah und versucht ihm nahe zu kommen. Und strengt euch an auf dem Weg Gottes. Hier steht das Wort Dschihad. Strengt euch an auf dem Weg Gottes, damit es euch wohl ergeht. Ja, man weiß nie genau, ob man am Ende durchkommt oder nicht. Oder im Buddhismus, das ist ja heute noch viel gefragter hier im Westen, ich halte das für viel gefährlicher als den Islam, zumindest hier in unserer Kultur. Buddhismus, der sickert so unbemerkt ein. Ja, der Dalai Lama hatte vor einigen Jahren in Hannover den sogenannten Buddhisten mal die Leviten gelesen. Er ist ja Buddhist. Er sagte, ihr meint, ihr nehmt am Wochenende mal an einem Buddhismus-Seminar teil und dann schreibt ihr Buddhist in euren Pass. Ha, ein Buddhist, der braucht mindestens 7 Jahre, bis er überhaupt einen Lehrmeister gefunden hat. Und dann geht's erst los. Und dann braucht er mindestens 7 Jahre, bis er mal einigermaßen in die Versenkung der Meditation hineingefunden hat. Und dann weiß er nicht, ob er am Ende seines Lebens die Erleuchtung erlangen wird. Und hier heißt es, wen da dürstet. Wer Durst hat, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nichts tun, du kannst doch gar nichts tun. Und vielleicht ist das der Grund, warum Menschen erst richtig am Ende sein müssen, um zum Glauben zu kommen. Vielleicht geht's uns hier auch in Deutschland so gut. Menschen kommen meistens zum Glauben, wenn sie mit ihren ganzen Kräften und Anstrengungen und Buddhismus und Meditationsübung ans Ende gekommen sind und merken, ich kann mir nicht mehr helfen. Ich brauche jemanden, der mich rausreißt. Und dann macht man die Erfahrung, Jesus lebt. Ja, ich sagte am Anfang, es ist nicht immer leicht, die Offenbarung zu verstehen, das stimmt. Aber zur Gemeinde Jesu zu gehören, ist ganz einfach. Die Gaben annehmen, so habe ich das damals gemacht. Herr Jesus, komm in mein Leben, stehe vor der Tür, klopfe an, mach die Tür auf. und dankbar zu sein. Und wir werden wahrscheinlich mal in unserer Todesstunde froh sein, dass es so einfach ist. Da kannst du nämlich gar nichts mehr. Ich habe bei Hiller den schönen Satz gelesen und den gebe ich uns jetzt, es soll ja eine Minute nachgedacht werden über die Predigt, ist ja auch gut. Den gebe ich euch jetzt mit und dann sind wir eine Minute still und ich schließe die Predigt dann mit einem Gebet ab. Wir rufen hinauf, komm. Und Jesus ruft hinab, so lange, bis wir zusammen sind. Und jetzt lasst uns für eine kurze Zeit stille werden, beten und wir schließen es dann gemeinsam, diese Zeit der Stille ab. Dir, dass du alles für uns vollbracht hast, alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Denn du gibst uns das ewige Leben und das Wasser des Lebens, den Heiligen Geist, umsonst. Und auch wir haben Durst gehabt und haben immer noch Durst nach Leben. Wir sehnen uns nach Liebe, nach Frieden, nach Freude. Und wir danken dir, dass wir in dir all das finden, wonach wir uns in unserem tiefsten Herzen sehnen. Und wir wollen dir in dieser Abendstunde Dank sagen, dass du da bist. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Und wir wollen dir Dank sagen, dass diese Liebe und diese Einladung jetzt auch ganz konkret und handgreiflich wird in der Feier des Heiligen Abendmahls. Denn wir feiern dieses Mahl, bis du kommst. Und bekennen, dass wir zu dir gehören und auch zu deiner Brautgemeinde gehören. Ja, Jesus, vielleicht sind uns jetzt aber auch während der Predigt und dieser Bibellesen Dinge in den Sinn gekommen, wo wir ja uns vielleicht gar nicht so verhalten haben, wie es einer Braut, die in Vorfreude lebt, würdig ist. Vielleicht sind wir in Jähzorn geraten und haben Streit bekommen und vielleicht sogar andere verletzt. Vielleicht haben wir Dinge getan in Worten, Werken und Gedanken, die dich verunehrt haben. Dann bitten wir dich, dass du uns herzlich vergibst. Und dass du uns in der Kraft deines Heiligen Geistes hilfst, mehr und mehr ein Leben zu führen, das dir Ehre macht. Und so danken wir dir in dieser Abendstunde und bitten dich jetzt auch noch um deinen Segen für die Feier des Heiligen Abendmahls. Wir beten das im Namen Jesu. Amen.